Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es ganz besonders wild, das möchte ich auch erklären. Ich habe vor einiger Zeit, am 13. April war das, diesen Jahres, die fantastische Muriel Balzer zu Gast gehabt. Das ist eine Person, die schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet in der Welt der Lernspiele. Und irgendwo, irgendwie entlang des Weges kamen wir auch zu sprechen auf das Spiel Adi. Ich weiß nicht, wie eure Schulzeit so aussah, aber Adi war für mich eine stetige Begleitung dieser Zeit. Und das war gar nicht so schön, denn Adi ist ein kleines Alien, das in einer Reihe von Lernspielen also wirklich mich Höllenqualen ausgesetzt hat. Ich musste unter Aufsicht von diesem kleinen 3D-Alien Bruchrechenaufgaben lösen, hunderte, tausende womöglich, und wurde dann für die erfolgreich gelösten Aufgaben mit so einem 12 Sekunden Ekelrender-Video belohnt. Das war nix, aber das war damals der heiße Scheiß, so Anfang der 2000er. Und im Gespräch mit Muriel erfuhr ich dann, dass sie eine Person kennt, die an diesen Spielen irgendwo irgendwie mitgearbeitet hat. So, dann habe ich sie nach unserem Gespräch gefragt, sag mal, kannst du mir mal die Mail weiterleiten? Dann würde ich da einfach mal dieser Person schreiben und dann hier eine Folge mit dieser Person machen, in der es dann um diese Adi-Spiele gehen soll. Hat sie gesagt und getan. Ach Quatsch, ich habe es gesagt und sie hat es getan. Und dann hatte ich Kontakt zu einem gewissen Jan Wagner. Und dann wusste ich nicht mehr über diese Person, außer Vor- und Nachnamen und die Sache mit Adi. Und dann versuchte ich mich auf das Gespräch vorzubereiten, nachdem Jan Wagner gesagt hat, jawohl, lass uns gerne über Adi sprechen. Und dann stolperte ich in der Vorbereitung über das Gespräch, weil ich dieses Mal ja eigentlich gar nicht genau wusste, wer das eigentlich ist, über eine Reihe von möglichen Jan Wagners. Und einer von ihnen hat einen besonders eindrucksvollen Lebenslauf gehabt. Eindrucksvoll deswegen, weil er einfach sich unglaublich lange bis in die Vergangenheit hineinzieht. Ein gewisser Jan Wagner, der seit Mitte der 90er Jahre in der Spielebranche unterwegs ist, an Stationen anwesend war wie Wendy, Joe Wood, Ulysses und so weiter und so fort, der an Spielen mitgearbeitet hat, wie Spellforce, Jagged Alliance, Empire Earth, zumindest indirekt und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, ist er das? Oder ist es einer der anderen Jan Wagners? Und dann, ne, ich kann es schon mal auflösen, es ist genau der, den ich gerade beschrieben habe. Er ist genau diese Person und es war ganz spektakulär für mich, weil, wie gesagt, ursprünglich ich nur mit einem kleinen Post-it-Zettel hier ankam, auf dem eine Frage stand, nämlich, wie war das damals mit dir und Adi? Und nachdem ich dann herausstellte, wer Jan Wagner tatsächlich ist, nämlich, und ich sag das Wort, ein Urgestein der Spielebranche, wurde dieses Gespräch dann ein ganz anderes. Wir haben dann die Gelegenheit genutzt, eine Zeitreise zu machen, vor allem in die End-90er und Anfang 2000er, bei diesen ganzen namhaften Stationen und wie es denn so war, da zu arbeiten. Aber wir gucken auch in die Gegenwart, was Jan Wagner heute so macht und wie er auch mit den, ich sag mal, Momenten der Rückschläge in seiner Karriere umgegangen ist. Das ist ja eine physikalische Regel geradezu. Wenn eine Karriere besonders lang ist, gibt es auch besonders viele Möglichkeiten zu scheitern. Und diese Erfahrung musste Jan Wagner zumindest hier und da auch mal machen. Und davon erzählt er hier offen und mit geöffnetem Herzen. So. Es war eine ganz große Freude. Nochmal hier schon mal vorab ein großes Dankeschön an Jan Wagner für die Offenheit und das tolle Gespräch. Und an euch da draußen kann ich eigentlich nur sagen, ihr könnt euch freuen auf eine wirklich schöne Stunde. Und ergänzt vielleicht noch mit einem kleinen Hinweis, dass diese Folgen Okay Cool trifft jeden Sonntag nur ein Teil des Programms von Okay Cool sind. Tatsächlich gibt's jeden Dienstag und Freitag weitere Folgen, die für die Steady-Supporter produziert werden. Das sind mittlerweile über 1000 Menschen, die jeden Monat so einen Fünfer in den Geldbeutel reinwerfen und dafür diese extra Podcast bekommen und unsere journalistische Arbeit unterstützen. Gerade, nur ein kleines Beispiel, sitze ich mit Geraldine Hohmann, die Teil des Teams von Okay Cool ist, an der Nachholaktion zu Oblivion. Wir spielen sowohl das Original als auch das Remaster, weil ich das nie getan habe, aber sie super Fan ist. Das ist eine kleine Podcast-Reise, die zum Beispiel produziert und verfügbar ist für alle Menschen, die Okay Cool bei Steady unterstützen. Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken, kann man auch jederzeit kündigen. Und ansonsten würde ich sagen, huschen wir hinein in dieses Gespräch, das eigentlich mal ganz anders werden sollte, aber dann doch nur noch besser wurde, mit Jan Wagner. Ich nehme mal hier noch einen Schluck Wasser und dann komme ich direkt mit dem ersten Fragezeichen um die Ecke, weil Es gibt so viel zu besprechen. Und zwar, pass auf, ich sag's sogar vor dem Schluck Wasser. Ich bin nämlich ganz aufgeregt, weil in 5 Jahren, jetzt über 5 Jahren tatsächlich mittlerweile schon, seit es dieses Format hier zumindest gibt, Okay Cool trifft, ist es das erste Mal gewesen, dass ich nachfragen musste und mir war es ein bisschen peinlich. Ich habe geschrien, als ich dir die E-Mail geschrieben habe, ob du die richtige Person bist. Hintergrund der Frage war nämlich folgendes: Ich hatte nur eine einzige Information zu dir quasi. Ich weiß, du hast mit den Adi-Spielen zu tun gehabt. Und dann habe ich deinen Namen bekommen und habe dann natürlich angefangen zu recherchieren und stieß auf 2 vor allem Person deiner Namenswahl. Und eine Person, kann man ja grüßen an der Stelle, ist Schriftsteller. Der hat nicht viel mehr anderes außer Schriftstellen gemacht. Nee, das wäre das easy gewesen. Wagner,
der wohnt tatsächlich gar nicht so weit weg von mir, lustigerweise.
Sehr gut. Das wäre easy gewesen für die Vorbereitung. Das habe ich schnell zusammengeschrieben. Und dann gibt's noch dich. Und dann habe ich deinen Lebenslauf quasi so gefunden, was man so im Internet findet. Und es hörte einfach nicht auf. Es gibt so viel zu dir. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich mich jetzt darauf vorbereite, frage ich erstmal, ob das wirklich der richtige ist. So, also dafür schon mal entschuldige. Ich hoffe, das war kein schlechter erster Eindruck.
Völlig in Ordnung. Dass meine Vita zu einem Risikofaktor für den Vorbereitungsaufwand wird. Tut mir leid.
Das ist in Ordnung. Wir haben es jetzt dann richtig gemacht und ich finde das ganz aufregend. Ich schlage einfach mal vor. Also ich habe, wie gesagt, hier mehrere Dokumente vor mir liegen. Wir fangen einfach mal da an, wo ja eigentlich auch unsere Gesprächsabsicht begonnen hat, nämlich bei diesem ja wirklich kuriosen Kapitel, wenn ich so nennen darf, in deinem Leben, nämlich die Arbeit an diesen Adi-Spielen. Da geht übrigens das Rätselraten direkt weiter. Ich hatte dich gefragt per Mail, wir kamen auf dieses Adi-Ding und habe ich gesagt, hast du nicht Lust? Und hast du gesagt, ja. Und dann hast du von dir aus geschrieben, mehr oder weniger sinngemäß zitiert, es muss dieses Adi 7 oder so gewesen sein, an dem du da mitgearbeitet hast. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und es stellt sich heraus, es gibt kein Adi 7. Und dann habe ich...
Adi 5.
Ja, das kann auch sein. Und dann habe ich mich komplett in die Welt von Adi eingearbeitet, um herauszufinden, weil ich wollte dir nicht noch eine Mail schreiben. Da habe ich versucht herauszufinden, welches Adi meint er. Und deswegen schlage ich vor, wir fangen einfach mal da an und versuchen zu rekonstruieren. Also, welches Adi ist es?
Genau, Adi 5. Es ist Adi 5. Es ist tatsächlich ein bisschen lange her.
Ja.
Und das ist auch, wie soll ich sagen, kein von mir unendlich geschätztes Produkt.
Ja.
daher habe ich es ein bisschen verdrängt, aber ist tatsächlich Adi 5 ist das Adi, an dem ich direkt, also wo wir relativ viel dran gemacht haben. Und davor Adi 4 hatte ich auch mit zu tun sozusagen, aber in beiden Fällen ja nur als die Abteilung, die sozusagen die Leidtragenden waren dafür, dass Adi ein französisches Produkt ist und dass man das, wenn man es in Deutsch übersetzt, mit der reinen Übersetzung leider das Curriculum nicht abbilden kann. Und dementsprechend mussten wir halt eine deutsche Version davon machen, was damals sehr aufwendig war.
Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt muss ich tatsächlich noch eine letzte Frage zur, wie sagt man, der Nomenklatur dieser Adi-Spiele fragen. Es gibt nämlich eigentlich gar kein Adi 4 und Adi 5, sondern es gibt dieses Adi Teens und da gibt's dann Klasse 4 und Klasse 5. Reden wir davon?
Nee, es gibt Adi 5, das gibt's schon.
Es gibt's tatsächlich.
Das ist nur halt steinalt. Und die neuen Varianten davon, also Adi 5 ist tatsächlich das Adi, das rausgekommen ist sozusagen in den Nummern. Aber das ist halt 2001, will ich sagen.
Ah, also. Adi Kids ist das. Adi Kids 5, um Gottes Willen.
Also es gibt, also wenn du, wie gesagt, Adi, also vielleicht reden wir auch von unterschiedlichen Sachen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also wir haben Adi, A, D, D, Y, das Lernprogramm.
Komplett richtig. Da haben wir schon mal dieselbe Grundlage.
Da sind wir einer Meinung.
Ja.
Gut.
Ja, sehr gut.
Das
ist schon mal
ein guter Anfang. Und das gibt es, also ich weiß nicht, ob das immer noch weitergeführt wird. Damals, also das ist jetzt halt 25 Jahre her, als wir das gemacht haben, gab es Adi 5. Das war damals eine neue Entwicklung und war auch war so der Auftakt mit Online-Kram und so, wo sie allerlei versucht haben, irgendwie zu machen, um das irgendwie cool zu gestalten. So. Und ich glaube, das ist halt noch 75.000 Mal aufgelegt worden. Wenn du Adi einfach nur so eingibst, dann kommst du auf Adi Teens zum Beispiel. Das ist im Prinzip Adi 5, nur heißt es jetzt anders.
Und Adi Junior gibt's übrigens auch noch, um komplett alle ohnmächtig werden zu lassen. Es ist einfach abgefahren. Um es vielleicht mal so zeitlich zu verorten, ich habe hier, wie gesagt, ein Dokument vor mir liegen, wo ich all das versucht habe zusammenzuschreiben, was ich so über dich herausfinden konnte als Vorbereitung. Es müsste dann wohl reinfallen, und das ist eine Frage, damit du direkt sagen kannst, ist Quatsch oder richtig, in deine Zeit als, und jetzt wird's gefährlich, weil ich nicht sicher bin, Head of Product Management bei Vivendi.
Das ist total korrekt, genau. Also Gott, was immer das sein soll, das können wir
ja, das wollte ich dich auch fragen.
Was das eigentlich bedeutet.
Ja.
Okay, das ist jetzt so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Aber
bitte.
Ich habe angefangen eigentlich als QA-Mensch und damals bei Sierra noch, bevor das Vivendi Universal geworden ist.
Ach, Quatsch.
Und habe das angefangen mit meinem Studium zusammen, weil ich dachte, oh, weil ich eine Anzeige in der Zeitung, damals gab es sowohl noch Zeitung als auch Anzeige in der Zeitung, für Spieletester gelesen habe und dachte, das ist ja geil, zum Zocken bezahlt werden, Hammer, da bewerbe ich mich doch mal. Hab dann die Stelle bekommen, deswegen, weil ich der einzige Nicht-Informatiker war, der sich beworben hat und Deutsch und Englisch konnte, weil die haben Lokalisierung testen müssen. Also die mussten nicht testen, funktioniert das Spiel, sondern ist die Lokalisierung richtig gemacht. Und das war damals noch, also weil niemand verstanden hat, dass, also in Amerika oder so, wenn die Spiele gemacht haben, die im Leben nicht dran gedacht, dass jemand die in einer anderen Sprache spielen möchte. Daher war das echt noch ziemlich schwierig und sehr fehlerbehaftet und hin und her. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen, habe dann diese QA-Abteilung da irgendwann den Assistenz, also den Job angeboten als Assistant Manager. Mhm, und an dem Tag, an dem ich angefangen habe offiziell, auf meiner halben Stelle sagte mein Vorgesetzter, der mich also dann sozusagen eingestellt hat, sagte: Jan, wie schön, dass du da bist. Ich habe übrigens gekündigt, heute ist mein letzter Arbeitstag. Guten Tag. Du bist aber jetzt der neue QA-Manager. Viel Spaß, ich gehe dann.
Sehr gut. Das ist ja dann wirklich, du warst ja parallel noch Student zu der Zeit.
Ich hab zu dem Zeitpunkt, also da war ich dann gerade, hatte ich gerade meinen Abschluss gemacht und wollte eigentlich meine Doktorarbeit dranhängen.
Ja,
und
genau.
Angefangen damit. Hab eine halbe Stelle gehabt an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiter und eben dachte, eine andere halbe Stelle, weil Uni war easy, andere halbe Stelle als Tester ist doch voll cool.
Ja, da können wir mal vielleicht kurz da bleiben, weil dann kommen wir quasi automatisch zu Adi. Das ist ja super praktisch. Ich habe mir ja aufgeschrieben, Studium begonnen 1990, ging bis 1997, 98 herum an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und zwar das Magister gab es damals ja noch, Studium der Politikwissenschaften, Geschichte und Englisch. Das klingt jetzt nach was? Nach etwas, wo der Plan zu allem anderen als in die Spielebranche führen sollte. Und jetzt sagst du ja auch schon, wissenschaftlicher Werdegang quasi sollte sich eigentlich sogar noch fortsetzen mit der halben Stelle an der Uni. Was war denn der Plan damit? Also als 1999 die große Pforte der, ich muss nochmal nachgucken, Goethe-Universität Frankfurt da durchschritten hast, was war denn, welches Glitzern in deinen Augen war denn da zu sehen? Wohin sollte der Weg führen?
Also ehrlicherweise hatte ich keine Ahnung, als ich angefangen habe zu studieren, was ich mit dem Scheiß soll. Es waren nur die Fächer, die mir am meisten Spaß gemacht haben.
Ah, ja.
Und als ich fertig war, wusste ich es immer noch nicht besser. Mhm. Also, oder beziehungsweise als ich fertig war, wusste ich schon, ich will wissenschaftlicher Mitarbeiter werden, weil da hatte ich schon Tutor und sowas vorher gemacht. Also da sah ich so ein bisschen so eine Uni-Karriere vor mir. Ich habe aber auch parallel halt schon immer irgendwie für Rollenspiel Sachen geschrieben, also für Tischrollenspiel, so Pen-and-Paper-Sachen geschrieben. Und war also schon spieleaffin, aber habe nie im Leben gedacht, dass man damit irgendwie professionell Geld verdienen kann. Daher, das sieht man in meinen sozusagen nicht so recht, aber mit Spielen hatte ich schon immer zu tun. Und dann, als dann diese Stelle da kam, war halt auch die Entscheidung, mache ich jetzt die Uni weiter mit dem üblichen, man muss halt in der Wissenschaft irgendwie was tun und publizieren und blablabla. Mhm. Ich habe so ein paar wenige Artikel geschrieben und veröffentlicht und oder mache ich dann halt jetzt dieses Spielezeugs irgendwie. Und da schon meine Masterarbeit über virtuelle Welten und imaginierte Gemeinschaften ging, war auch schon das so ein bisschen. Also ich war auch in meinem Fachbereich, hat das eigentlich niemand verstanden, was ich tue.
Wow.
Weil das hat nichts mit Büchern zu tun, so richtig.
Ist ja auch super früh, das Thema für End-90er, das ist ja super früh dafür.
Ja, genau, deswegen, ich war voll Speerspitze. Also heute wäre das alter Käse, aber damals war das halt so frisch, dass die ganzen Professoren alle noch gesagt haben, ja, das ist doch kein Thema für eine anständige Wissenschaft. So, das ist doch Quatsch hier mit dem Internet, das setzt sich nicht durch und so. Also,
krass.
Das hat damals, das fing gerade so an mit Globalisierung, also wissenschaftliche Aufbereitung der Globalisierung und wissenschaftliche Aufbereitung von diesen ganzen Computersachen, Sherry Turkle und so. Also es gab auch so gut wie keine Literatur dazu. Also die meisten Sachen waren bestenfalls gerade online auf Englisch erschienen oder so.
Krass. Dann, wir kommen gleich zu diesem QA-Kapitel jetzt bei Vivendi. Vorher eine Frage, die hat eigentlich gar nichts mit deiner Arbeit und all dem zu tun, aber das ist ja jetzt zeithistorisch wahnsinnig spannend. Goethe-Uni Frankfurt, hast du da dir ein WG-Zimmer geholt oder irgendwo, wie hast du da gewohnt?
Da habe ich tatsächlich in der WG gewohnt, auch da so. War so ein Glücksding, weil es eine Freundin von mir, deren Nachbar hatte eine Wohnung, in der sozusagen dessen Vater war Prof an der Uni, der hat so seine ganzen Kinder durch diese Wohnung geschleust gehabt.
Und sehr gut.
Er war der Letzte, der da wohnte, aber von Anfang an, von der ersten Schwester von ihm, die da wohnte, der Ältesten, war noch eine Katze übrig. Und der Mensch, bei dem ich dann in die WG eingezogen bin, der hat Fluglotse sich ausbilden lassen, musste dann also ganze lange Tage immer in Langen da sein, an dem Ausbildungszentrum. Und hatte keine Zeit, sich um die Katze zu kümmern. Und ich bin im Prinzip als Katzensitter eingezogen.
Ach, weil ich frage, weil ich natürlich wahnsinnig neugierig bin, wenn du das noch weißt, wie viel Miete hast du für ein wie großes Zimmer bezahlt damals? Also dann 1990?
Ja, 1990 bin ich eingezogen mit 250 Euro dann damals.
Ja. Und wie viel Quadratmeter waren?
Quadratmeter, lass mich lügen.
Etwa?
Da ich immer noch in der gleichen Wohnung wohne, wie damals meine WG-Wohnung ist, kann ich das tatsächlich...
Nein, du wohnst damals, da immer noch?
Ja, ich habe sie inzwischen gekauft, die Wohnung, weil nachdem der Letzte da durch war, wusste der Vater auch nicht mehr, was er damit tun sollte. Und ich fand die Wohnung super. Also,
das ist gut, dass ich gefragt habe. Du wohnst seit, oh Gott, 10, 20, seit über 30 Jahren in derselben Wohnung? Krass.
Ja, also ja und nein, weil zwischendurch habe ich einfach in Basel und in Österreich gewohnt und gearbeitet. Aber die Wohnung selber habe ich nicht aufgegeben, weil in Frankfurt im Nordend gibt man keine Wohnungen auf.
Klar, krass. Okay, ich bin froh, dass ich gefragt habe. Okay, das ist ja Wahnsinn, das nur so am Rande, das hat mich mal interessiert. Ach so, stimmt, die Größe, kannst du das noch rekonstruieren damals?
Ja, ich glaube, das sind, also ich behaupte, das sind 18 Quadratmeter. Das war mein Zimmer damals, wobei ich, dadurch, dass der halt nie da war, hatte ich im Prinzip das Wohnzimmer und die Küche und alles ja auch für mich, insofern war das schon
krass. So. Jetzt muss ich, entschuldige, ich muss noch mal eine Frage dazu stellen. Ich finde es ja so faszinierend, dass du da in dieser Wohnung dann quasi wohnen geblieben bist. Denkst du, also sitzt du da manchmal dann noch so da, wo du jetzt wohnst und guckst dich um und denkst dir, Mensch, ne, so war das früher. Man hat das ja noch vor Augen von damals, oder?
Ja, ja, also das geht mir manchmal so, wenn irgendwie Möbel umgerückt werden, dass dann so, jetzt steht das Sofa wieder so, wie es mal stand. So, weißt du, so,
dieser Effekt. Großartig, sehr großartig. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu diesem Vivendi QA-Ding. Du hast das in der Zeitung gesehen, da bin ich natürlich direkt mal neugierig. Wenn du dich noch da erinnern kannst, wie sah es dort vor Ort aus? Hintergrund der Frage ist folgender. Ich hatte jetzt hier auch schon einige Gäste in den letzten 5 Jahren hier, die auf der Seite des Spielejournalismus auch so in den End-90ern oder Mid-90ern ihre Anfänge gemacht haben und wirklich Räuberpistolen erzählen, wie die Büros damals aussahen. Also ich erinnere mich an Geschichten von Zigaretten, die im Boden ausgedrückt wurden und Pizzaschachteln, Türmen und irgendwie Leuten, die seit 3 Tagen in dieser Redaktion sitzen und nie draußen waren, sondern an irgendwas immer arbeiten und keiner weiß was. Wie war es denn bei Vivendi? Kannst du das beschreiben?
Was wir waren natürlich so voll professionell bei uns.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also das bei Sierra damals, als ich angefangen habe, war es tatsächlich schon, also irgendwo auf der Mitte zwischen professionell und Pizzaschachtel. Also wir hatten zwar des Öfteren, also weil wir sozusagen vom Testen her, wir mussten oft nachts testen, weil dann kam das irgendwie, damals kamen die Sachen noch mit dem Kurier, ne? Also weil die Datenfernübertragung noch nicht genügend hatte, um CD-Inhalte zu verschicken. So, ja. Das heißt, die kamen bei uns dann noch mit dem Kurier und dann kamen die halt irgendwann abends und dann mussten die über Nacht getestet werden, damit bis zum Morgen die Freigabe erfolgen konnte und so. Und dann stapelt sich auch schon mal die ein oder andere Pizzaschachtel. Aber an sich war das damals zwar klein, also es waren halt, ich glaube, als ich angefangen habe da, also es gibt Leute, die lange vor mir da waren, Frank Matzke und Leute, die da schon dabei waren, aber die da waren das noch, ich glaube, 6 Räume oder sowas. Also es war noch eine relativ kleine Nummer irgendwie. Und wir sind dann aber relativ bald aus Sprendling, wo das, glaube ich, war, weiß ich gar nicht, Dreieich, sind wir dann in ein neues Büro gezogen. Und das war ein voll professionelles Büro, da war also mehrere Etagen und so. Und dann, weiß ich noch, damals habe ich nämlich mir Ausbildung, dass ich einen Swapper möchte, so einen Wackelstuhl, damit ich nicht mehr auf diesen blöden Bürostuhl sitze. Das war damals mein teuerstes Büromöbel ever.
Wahnsinn.
Es war nicht ganz so schlimm. Aber natürlich hast du halt dieses, was bei uns es oft gab, war so, oh, okay, wir haben 3 Computer oder 5 Chassis und die müssen wir zusammenschrauben, damit wir halt die technische Konfiguration haben, um das zu testen. Ich weiß, dass ich damals zum Beispiel als Einstand musste ich über Nacht Leisure Suit Larry in der Windows 3.1 Version testen als Arsch mit Disketten und so, weil alle anderen durften schon die neuen CDs testen und ich musste immer Disketten hin und her schieben auf Windows 3.1, um zu gucken, ob das halt läuft mit dem deutschen Windows 3.1. Also das war schon auch abenteuerlich zum Teil. Aber es war nicht ganz so schlimm wie eine Spielredaktion.
Ja, ist dir in dieser QA-Testing-Ära, sage ich mal, ein Titel neben neben dem Larry-Spiel in Erinnerung geblieben, wo du sagst so, okay, das war auf irgendeine Art und Weise ganz besonders, ob es jetzt wegen des Zustandes war oder wegen des Spiels selbst, ist da was im Kopf geblieben?
Naja, also aus der Zeit direkt, ich habe dann, mit diesen QA-Sachen haben wir dann auch angefangen, Age-Rating zu übernehmen und die, weil auch das den Amerikanern natürlich komplett fremd war, dass bei uns man zwar nackte Busen zeigen darf, aber nicht einfach Leute umbringen. Das haben die Amerikaner genau umgekehrt gesehen. Dementsprechend hatte ich zum Beispiel Blood Rain als Spiel. Das ist ein Vampir-Spiel, wo ich als Vampirin Nazis brutal abmetzle. Und das haben sie mir gegeben und gesagt, okay, wie können wir daraus eine 16 machen?
Ja.
Und ich so, ja, gar nicht. Ihr könnt das Spiel rausnehmen, dann könnt ihr es als 0 verkaufen. Aber ansonsten ist es leider unmöglich. Da sind überall Nazi-Symbole drin. Es ist voll mit Zerstückelungen und Kaputtmachen. Und das Thema ist halt irgendwie auch nicht so super. Ich fürchte, damit kommt ihr nicht mal auf eine 18. Das wird einfach verboten. Das war echt so, was machen wir jetzt damit? Und die andere schöne Szene natürlich, oder unschöne Szene, Counter-Strike. Wir mussten damals erklären, warum Counter-Strike nicht ein Killerspiel ist, sondern eine gemeinsame Sportveranstaltung mit strategischen Inhalten.
Wie sah die Argumentation aus?
Es ist eine gemeinsame Sportveranstaltung mit strategischen Inhalten.
Ja, das ist ja bombensicher, also wirklich, sehr gut. Ja. Also ist ja wirklich kurios. Mir war gar nicht klar, wie tief das reicht, diese QA-Arbeit. Ich hatte natürlich sofort an sowas gedacht wie Bug-Testing und sowas, ne? Halt ordentlich läuft.
Das war tatsächlich, haben wir auch gemacht, da wir eben hauptsächlich Localization QA waren, ging es halt um Lokalisierung und zur Lokalisierung gehört halt auch natürlich die Alterseinstufung so. Ja? Also kann man das bei uns machen und solche Sachen. Zum Beispiel, wir haben damals bei Diablo 2 haben wir den Secret Cow Level von den Blizzard-Leuten gezeigt bekommen, damit wir testen konnten, wie der Horror-Trim-Würfel und so weiter funktioniert. Das durfte aber keiner wissen, dass es den gibt. Der musste ja als Easter Egg entdeckt werden und so.
Ja.
Und dann waren wir halt voll fühlten wir uns unglaublich als Geheimnisträger, weil wir den Cow-Level halt vorher schon kannten. Ja.
Hattest du in dieser Zeit dann schon mit dem Gedanken tatsächlich gespielt, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Leben? Weil es klingt ja so, selbst wenn du heute noch davon erzählst, wie eine wirklich faszinierende Zeit, die ja auch in einem harten Kontrast zu deinem Uni-Alltag steht, was du da so gemacht hast. War das dann schon eine Idee, die du hattest, so dieses, naja, also hier könnte ich auch bleiben, ehrlich gesagt?
Ja, ich glaube, das hat sich, also wie gesagt, mit diesem etwas ins kalte Wasser geworfen werden, QA-Manager sein, das ging dann halt relativ schnell. Also dann war die QA wurde relativ schnell größer, weil wir dann eben solche Projekte wie zum Beispiel Adi hatten, wo die Abteilung halt plötzlich, dann haben wir irgendwie 5 bis 7 Lehrerinnen eingestellt, die den ganzen Tag Aufgaben gemacht haben. Dann hatte ich den Tech-Support damals, man konnte noch echte Leute am Telefon anrufen und Briefe schreiben, habe ich dann gekriegt, irgendwie dann das Product Management, was immer das sein mag. Also das war dann halt einfach die Catch-All-Abteilung. Sehr schön war auch, als sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Bereich, das Internet. Das kommt dann auch zu dir, Jan. Und ich so, okay, also testen, Loka-Testing, Tech-Support und das Internet.
Habt ihr noch was? Ja.
Und das war insofern, fand ich das immer spannend und ich muss sagen, dass ich hatte mich ja wissenschaftlich schon damit beschäftigt und hat von der Wissenschaft auch nur so mittel beeindruckt meine Karriere da gesehen irgendwie, weil ich halt auch keine Lust hatte, ständig irgendwie gegen die ganzen Literaturwissenschaftler und so anreden zu müssen, dass das, was ich da tue, irgendwie sinnvoll und relevant ist. Und was ich an dem Job wirklich großartig fand, und das war damals schon so, ist einfach die Menge von unterschiedlichen Leuten und Tätigkeiten, die zusammenlaufen müssen, damit so ein Computerspiel existiert. Mhm. Also ich habe ja damals von der Publisher-Seite das sehr stark gemacht, aber dann haben wir halt auch unsere ersten eigenen Sachen gemacht, wo ich dann Producing für gemacht habe. Und das waren alles Sachen, die fand ich halt toll, weil das so eine, es ist viel Orga dabei, aber es war halt auch viel sehr unterschiedliche Menschen, Marketing-Leute, Tech-Leute und so. Also das und dann eben beim tatsächlichen Machen hast du Künstler, Programmierer und so, die oder innen. Und diese Menge an verschiedenen Dingen und dass jedes Projekt immer seine eigene neue Aufgabe ist, das fand ich schon extrem spannend. Also ich hätte jetzt gar nicht gesagt, oh, ich muss unbedingt Computerspieler werden oder Computerspiele machen, war schon immer mein Traum. Aber die Art, wie die gemacht werden, finde ich so interessant, dass halt ich immer noch dabei bin jetzt.
Mhm. Du hast doch in der Zeit bestimmt auch Spielezeitschriften gelesen, oder?
Mhm.
Ja, weißt du noch welche?
Die GameStar und die PC Games waren die Zeitschriften der Wahl. Das war schon nach der ganz, also das war ja schon Post Amiga und PC Joker und so, die gab's dann nur noch so am Rand. Für uns war aber die, war sozusagen die beiden waren so die Rating-Polizei. Und deswegen waren die halt relevant.
Hattest du in dieser, vielleicht noch ein paar Jahre davor, auch irgendwann mal beim Lesen dieser Zeitschriften dir gedacht, weil das ist ja so ein Weg, den hört man ja ganz oft, auch aus dieser Zeit, naja, ich könnte ja auch hier Spielejournalist werden. War das jemals im Raum gestanden?
Ich habe irgendwann mal bei meinem Studium, als ich angefangen auch gedacht, ah ja, ich mache irgendwas mit Journalismus dann mit so, weißt du, so ja, Geschichte, ja, Politologie, ja. Passt irgendwie. Aber ich bin nie so richtig, also es gab dann Freunde von mir, die dann auch bei der Zeitung gearbeitet haben. Ich habe auch bei der Zeitung gearbeitet, aber in der Druckerei zum Absetzen nachts, also insofern.
Ach, nicht ganz das so. Das ist immer alles so nachts kurios. War, Leute, das ist ja unglaublich.
Ja, ich fand das Machen schon immer besser als das drüber reden, muss ich sagen. Also deswegen Spielejournalismus fand ich spannend, weil gerade in Deutschland hat es ja auch eine Tradition, sag ich mal, von anders als in Amerika, ich will jetzt nicht sagen kritische Berichterstattung, das hört sich so, aber investigativ, also dass die es wirklich ernst nehmen, sich diese Spiele anzugucken und auch überlegen, wie sie die einordnen und so, das fand ich schon alles gut so, aber ja, ich wollte halt immer eher eins machen als über eins sprechen.
Die Ernsthaftigkeit, vielleicht ist das Wort, ne? Die Ernsthaftigkeit spielt immer eine große Rolle, genau, ja. Ja, ja, spannend. Dann sind wir jetzt ja bei Adi angekommen und jetzt hast du schon was gesagt, was zumindest in Teilen eine Frage von mir beantwortet, die ich schon mit mir herumgetragen habe, nämlich die Sache mit den Lehrern und Lehrerinnen, die dann offenbar rumliefen bei euch vor Ort, weil ich mich gefragt habe, wie sah das eigentlich aus? Du hast ja schon gesagt, dass du warst zuständig, hauptverantwortlich, mitverantwortlich für die Übersetzung des Spiels, ne, aus diesem französischen Original ins deutsche Curriculum. Und dann dachte ich mir, da muss man ja eigentlich mit einer Schule oder mit irgendwelchen Lehrplänen oder so zusammenarbeiten. Kannst du uns mal erklären, wie hat das funktioniert? Also Tag, also sagen wir mal Montag war jetzt, keine Ahnung, da kommt jemand und sagt so, ne, Jan als nächstes, hier Adi aus Frankreich, bitte brauchen wir auf Deutsch. Viel Spaß. Wie sah das aus?
Also so ein bisschen war es so. Ich meine, also die Leute, also Adi war damals, das muss man muss ich jetzt einen Ticken weiter ausholen.
Bitte.
Bitte um Geduld.
Ja, gerne.
Die Firma, also Vivendi, ist eine französische Firma. Die wiederum haben Havas, also haben das von Havas gekauft. Und einer der Kerntitel von Havas war Lernsoftware in Frankreich. Das heißt, die französische Zentrale, die den Ton angab, der war dieses Adi-Produkt sozusagen, es war eines der beiden Standbeine. Die hatten Spiele und Adi. Und Adi ist in Frankreich, hat das eingeschlagen wie irgendwie gedrucktes Geld sozusagen. Es war wunderbar für die. Das hat wirklich relativ viel Umsatz für die gemacht. Und dementsprechend war das also ein Chefprojekt. Das heißt, die kamen nicht einfach rein und haben es mir auf den Tisch geworfen wie irgendwas anderes und ich musste mir dann ausdenken, was ich tue, sondern für die war es klar, Adi ist eine Zukunftsinvestition. Die haben das Ganze online, also die wollten eine Online-Community aufbauen und haben eine Online-Community aufgebaut. Community, naja, also sie haben Online-Funktionen eingebaut. Das waren wirklich große Investitionen. Das ist komplett vertont worden. Die haben diese ganzen bis siebte Klasse, glaube ich, bis neunte Klasse sogar, Mathe und Deutsch, also im Französisch war es Mathe und Französisch und Englisch gehabt. Und das war ein richtig, richtig großes Projekt. Das heißt, das wurde schon vorbereitet, auch klarerweise. Es muss curricular angepasst werden. Das war relativ schnell klar, weil halt die Schulsysteme unterschiedlich sind zum einen. Und zum zweiten, man kein Französisch-Lernprogramm verkaufen konnte, sondern man musste ein Deutsch-Lernprogramm verkaufen. Das wiederum hatten die Franzosen gar nicht. Das heißt, die haben es von vornherein so ein bisschen als ein Editor für Lernprogramme gebaut gehabt. Ja. Insofern wusste ich schon, dass wir das tun müssen und das sozusagen ein größeres Projekt war. Und es wurden auch tatsächlich dafür eben schon Gelder zur Verfügung gestellt, weil die Investitionen in die Leute, das war klar, dass das passieren musste. Was die Franzosen, glaube ich, nicht so realisiert haben, ist, dass in Deutschland zu dem Zeitpunkt Schule schon nicht mehr ganz so militärisch organisiert war wie in Frankreich. Und dementsprechend diese Art und Weise, in der das ganze Programm funktioniert hat. Und Adi ist im Prinzip, macht diese Übung. Okay, jetzt hast du die Übung fünfmal gemacht, jetzt kriegst du ein Sternchen und du darfst jetzt fünf Minuten irgendein drittklassiges Freeware-Computerspiel spielen. Ja,
oder ein Video angucken. Hier hast du 12 Sekunden, ja. Viel Spaß.
Genau. Also das war für die schon der absolute Ausbund an Belohnung. Das war halt total krass, weil vorher gab es das auch schon, das Adi, wie gesagt. Deswegen war ja auch Adi 5. Da gab es aber mit Belohnung und Spaß noch nicht so viel. Das heißt, die dachten, das ist halt der gepackte Spaß in Tüten und es ist so großartig. Und weil dieser Adi halt auch die ganze Zeit rumhüpft und irgendwie Sachen sagt und so, ist das halt wunderbar interaktiv. Und die waren wirklich, wirklich irre davon überzeugt. Und in Deutschland, die Lehrerinnen, denen man das gezeigt hat, waren davon nicht im gleichen Maße überzeugt. Das heißt, wir hatten zwei Themen, die erstmal das ins deutsche Curriculum zu übertragen, das in Deutschland, im Gegensatz auch zu Frankreich, nicht zentral ist. Es gibt nicht das Curriculum. Mhm. Jedes Land hat sein eigenes Curriculum. Das heißt, wir konnten nicht sagen, guck mal, die französische Zentralbehörde gibt folgende Schulinhalte vor, das machen wir jetzt, sondern wir mussten halt alle Bundesländer angucken und sagen, wie kriegen wir da den größten gemeinsamen Nenner hin? Und das war halt insofern auch klar, dass das nicht nur eine Übersetzungsarbeit war, sondern eine Umarbeitung war, stilistisch eine Umarbeitung war, also eine Ansprachenumarbeitung war und inhaltlich eine Umarbeitung war. Und dann gab es halt auch noch ein paar Spiele, die da drin hatten, zum Beispiel mein Lieblingsspiel, Doom in der Weihnachtsspielzeugfabrik.
Wirklich?
Und das haben sie irgendwie in den, ich glaube, erste bis vierte Klasse Teil gepackt, weil es ja Spielzeug. Und es war halt tatsächlich, es war so ein Ego-Shooter, wo du irgendwie die Story war, Terroristen sind die Weihnachts- oder irgendwas Böses in der Weihnachtsspielzeugfabrik und du haben jetzt halt Evil-Spielzeuge daraus gemacht und du musst halt diese Spielzeuge halt abschießen und irgendwie rumballern, um Weihnachten zu retten.
Stark.
Und jetzt kannst du das einem Grundschullehrer zeigen und sagen, hier, das ist Pädagogik.
Ja.
Und dann kannst du dir vorstellen, was die davon gehalten haben. Also auch so, solche Anpassungen mussten da gemacht werden. Das war also wirklich ein größeres Projekt.
Das klingt nach auch viel Arbeit und viel Stress und viele Nerven. Wie lange hat dich das begleitet? Also wie lange ging das?
Ich glaube, wir haben über ein Jahr an dem Ding gearbeitet. Also
Wahnsinn.
Ich habe zum Glück direkt wenig machen müssen. Also ich habe dann relativ schnell eine sehr fähige Lehrerin gefunden. Und die Eva und einen sehr fähigen Lehrer, den Tim, die haben dann, sage ich mal, sich um die Didaktikthemen gekümmert und drumrum hatten wir eine Riege von so 6 bis 8 Lehramtsleuten, die das entweder halbtags gemacht haben oder Lehramtsstudierenden und so, die wir dann halt rangezogen haben, die wirklich im Büro gehockt haben und haben jede von diesen Übungen neu konzipiert und dann eben mehr eingetragen und dann immer noch das Feedback mit den französischen Programmiererinnen. Denn manche von den Sachen, die wir wollten, gingen dann nicht. Die mussten alles gemacht werden. Also wir konnten nicht wirklich alles selber machen, in dem Maße, wie wir wollten. Und es gab halt auch so banale Dinge wie, keine Ahnung, die Franzosen hatten halt einfach einen Font genommen, für den es keine Umlaute gab. So, weil R und U und Ö, warum
auch. Ja.
Und dann musste dieser Font neu gemacht werden und dann musste der aber anders lizenziert werden. So, also da sind echt viele, viele Koordinationssachen abgelaufen. Und die haben wirklich wir haben ein Jahr lang ein komplettes Bürozimmer mit Leuten jeden Tag voll gehabt.
Wahnsinn.
Haben halt wirklich diese ganzen erste bis neunte Klasse Dinger irgendwie durchgenudelt. Dann mussten die ja immer 15 Mal getestet werden. Dann musste geguckt werden, ist die sozusagen, ist das Curricular akzeptabel? Das heißt, die haben noch mal externe Lehrer geholt, die angeguckt haben, ob das den Prüfungs- oder den klausurrelevanten Wahnsinn. Themen entspricht für ihre jeweiligen Bundesländer. Und dann mussten da Sachen wieder angepasst werden, weil, keine Ahnung, Bayern gesagt hat, das geht überhaupt nicht, da fehlt dies und jenes und so. Also das war wirklich viel, viel, viel Arbeit. Und wie man vielleicht merkt beim drüber reden, bin ich mit dem Produkt nicht identifiziert, weil es trotz dieser vielen Arbeit halt im Ansatz aus meiner Sicht ein bisschen verrissen war. Also
ja.
Wobei es auch damals sehr viel Geld gemacht hat, muss man auch sagen. Also auch in Deutschland war Adi lange Zeit das dominierende Lernprogramm, weil das halt so verständlich ist für Eltern. Hey, guck mal, ist wie Schule mit Spaß am Ende.
Ja.
Das ist ein super Sales Point, funktioniert voll. Und dann gab es halt den Adi-Club und Kinder, die dann da irgendwie Sachen hochladen konnten und so. Also da ist wirklich auch noch ein Rattenschwanz hinten dran an Community Management gewesen, wo es dann halt auch technisch schwierig war, weil das halt in der sehr frühen Zeit der Online-Bereiche war. Also da war auch einfach die Online-Technik nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, auch da war es halt für viele Dinge, die wir da gemacht haben, war es absolutes Neuland, um die ehemalige Bundeskanzlerin zu zitieren.
Und wenn ich nochmal nachfragen darf, warum hast du da dann in der Rückschau so einen Widerwillen quasi darauf zurückzuschauen und dich damit zu identifizieren? Du sagtest eben, das wurde verrissen. Wie genau meinst du das? Also warum ist deine Beziehung zu dieser
Spielerei? Das ist ein Ansatz verrissen aus meiner Sicht, weil es nicht das versteht Lernnachhilfe.
Ah,
ja. Als etwas, wo man ja. statt den Leuten zu helfen, was besser ja. zu verstehen, ihnen einfach das Gleiche noch 10-mal erzählt, aber mit ja. einem Belohnungssystem.
Ja.
Und das finde ich didaktisch einfach nicht gut. Weil das wirklich ist, wenn ich schlecht in der Schule bin, kriege ich zur Belohnung noch mehr Schule mit einem lustigen Alien, der halt irgendwie Sachen macht. Und dieser Adi war auch. Also die Franzosen waren da wirklich nicht zimperlich. Der hat auch wirklich solche Sachen gemacht. Also der hat nicht gesagt, haha, bist du doof. Aber der hat halt schon auch, also wo man so spontan in die Fresse hauen wollte, wenn man sich die Aufgabe irgendwie mühsam angeeignet hat, dann einen Fehler gemacht hat und Adi einen auszählt, weil man es halt nicht gepackt hat. Ja. Ich weiß nicht, das fand ich einfach nicht angemessen als Lernmittel.
Ja, da stimmen dir übrigens heute mittlerweile die Medienpädagogen und Pädagoginnen auch zu. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder mit Leuten drüber gesprochen, weil, ich erkläre auch gleich warum, das auch in meiner Welt eine Rolle gespielt hat. Und da ist man mittlerweile sich tatsächlich auch wirklich einig, das war eine Art von Lernen, das nie wirklich eine gute Art des Lernens war, weil du nicht lernst, dass Lernen selbst Spaß macht und belohnend ist, sondern genau. du lässt die Aufgaben über dich ergehen, um dann zu diesen kleinen Belohnungen zu kommen. Und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Und warum das in meinem Leben eine Rolle spielte, ist ganz einfach, ich gehörte auch zu diesen Kindern, die davor diese Adi-Programme gesetzt wurden, und deswegen nur am Rande, bevor wir gleich dieses Mini-Themenfeld verlassen, möchte ich mal unterstreichen, wie magisch das für mich gerade ist, also eine Person jetzt quasi hier im Ort zu haben, die mich quasi indirekt als Kind jahrelang und viele Tränen auch lang begleitet hat, führt zu keiner Frage, wollte ich einfach nur mal hier in den Raum stellen, ich finde es ganz toll.
Na gut, ist ja schön, dass du nicht böse auf mich bist.
Na, um Gottes Willen, nein, 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 das überhaupt nicht. Bevor wir da weggehen, noch mal eine letzte Frage dazu. Adi, dachtest du da oder denkst du da manchmal noch dran zurück, oder habe ich das quasi durch meine Mail dir wieder in die Träume reingerissen?
Das hast du mich dran erinnert, also das habe ich wirklich sehr verdrängt. Das kommt noch, also ist lustigerweise, naja, jein. Ich bin gerade an einem Projekt dran, du hattest ja auch die Muriel Balzer da mit der zusammen, für ein ganz analoges Rollenspiel, das als Dyskalkulietherapie eingesetzt werden soll. Also wo wir wirklich sagen, durch Rollenspiel, im Rollenspiel Leuten was beibringen und denen helfen, mit ihren jeweiligen Lernschwierigkeiten zurechtzukommen. Und das ist, also das finde ich wirklich toll, und das haben wir, da habe ich eine Förderung für beantragt, und mit einer Uni zusammen machen wir das. Und das ist, da kam mir Adi nochmal in Erinnerung, weil das sozusagen die Gegenthese zu Adi ist. Also weil es nämlich genau andersrum kommt. Es sagt, die Macht von Spielen ist nicht als Belohnungsschema gamification-mäßig irgendwie stumpf, hier kriegst du zwei Gutschen, weil du dich durch die Sache gequält hast, sondern die Macht von Spielen ist, dass du lernst, ohne dass du es merkst. Ja. Spielen ist Lernen, immer. Ich muss die Regeln lernen, ich muss verstehen, was ich da tue, ich muss gucken, wie ich weiterkomme. Das ist inhärent in Spielen und Rollenspielen sind eine super Möglichkeit, das zu machen. Und ich habe lustigerweise genau an diesem Ding, als wir da um die Didaktikfragen geredet haben, auch über das Adi-Thema geredet, weil das für mich genau die Antithese dazu ist. Also, weil genau so Lernen aus meiner Sicht nicht funktionieren sollte. Und daher kam es in diesem Zusammenhang nochmal hoch.
Ja, ganz spannend. Eine letzte Frage noch zu diesem Kapitel Vivendi. Und ich ahne schon, wir werden heute wahrscheinlich nicht durch alle deine biografischen Stationen laufen können, aber das macht gar nichts. Dafür gibt's ja auch das Format Orgel Cool trifft wieder. Ich werde einfach in wenigen Stunden hier eine neue Mail schreiben und sagen, hallo, hast du nicht Lust, nochmal vorbeizukommen, wann anders? Naja, da kommen wir noch dazu. Vorher noch mal eine Frage zur Vivendi-Zeit. Ich habe gesehen, und da bin ich ganz nervös geworden. Und deswegen, ich muss kurz fragen, inwiefern du da deine Finger im Spiel hattest. Die Zeit, also deine Zeit bei Vivendi fiel zusammen mit dem Erscheinen eines Titels, der wiederum für mich und ich bin mir sicher auch für einige Leute da draußen eine große Rolle im Leben spielte, und zwar Empire Earth. Mhm. Und jetzt muss ich mal fragen, inwiefern hast du denn an diesem Titel gewerkelt?
Also da haben wir auch die Loka für gemacht. Lustigerweise haben wir, das war einer der ersten, wo wir auch inhaltliche Reviews gemacht haben. Also,
ach.
Ich würde sagen, nicht, dass ich daran irgendwie groß beteiligt war. Also das ist, theoretisch steht mein Name, wie gesagt, in Diablo 2 und in Half-Life und sonst was. Ich könnte also sagen, wow, cool, das habe ich alles gemacht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich war da am hintersten Ende sozusagen von irgendwas. Ja. Aber Empire Earth ist einer der ersten, weil wir uns als QA damals innerhalb der Firmenstruktur einen guten Ruf erarbeitet haben, irgendwie, warum auch immer. Als keine Ahnung, kompetente Menschen oder so. Mhm. Und dann haben die uns gefragt, weil es da ja historische Kampagnen gab, eben auch über die, sozusagen bei der Konzeption schon zum Teil gefragt, was ist das okay? Geht das okay, das so zu machen? Können wir diese Szenarien machen? Können wir diese Einheiten bringen? Ach. Da haben wir das gemacht. Und in dem Zusammenhang haben wir dann die Spiele gespielt, in der damaligen frühen Beta-Fassung. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn euch sonst was auffällt, schreibt halt zurück. So, und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Wie gesagt, jetzt nicht in dem Sinne, dass die gesagt haben, vielen Dank, hier ist dein toller Einfluss und sonst und
ja.
Gar nicht. Aber wir hatten tatsächlich zum ersten Mal bei dem Produkt mit den Entwicklern einen gewissen Austausch über die inhaltliche Frage und nicht nur über die Frage, wo sind die Umlaute und in Deutsch heißt das anders und hier der Button ist zu klein, weil in Deutsch ist das Wort leider dreimal länger als in Englisch.
Das ist ja hochinteressant. Das ist ja auch gerade wertvoll mit deinem Hintergrund, unter anderem in der Geschichte, ne? Das hast du ja auch studiert.
Genau.
Ging es denn dann auch um sowas? Also kannst du dich noch erinnern, was dann da so zum Beispiel inhaltliches Feedback war, was du da so zurückgespiegelt hast?
Naja, also weiß ich nicht mehr so genau. Also ich weiß noch, dass ich mich total gefreut habe, weil das halt so zum ersten Mal mein Studium auch
irgendwie klar
sinnvoll eingefragt hat.
Ja.
Und es ging, es ging hauptsächlich um die Szenarien sozusagen.
Ja,
also,
ja.
Dass die, wie waren das?
Richthofen ist, glaube ich, mit dabei.
Genau,
zum Beispiel.
Es gab dieses Erste Weltkrieg-Thema, und da ging es nämlich auch darum, ist sozusagen, wen davon als Helden benutzen.
So, spannend.
Und das ist ja nun in Deutschland nicht, also Kriegshelden in Deutschland sind selten.
Ja.
So ungebrochen positiv besetzt, wie sie eben vielleicht in anderen Ländern besetzt sind, weil die Kriege, die wir geführt haben, halt auch nicht die tollsten waren.
Ja,
daher war das so ein Thema, wo wir drüber geredet haben. Und es gab ein Szenario, und ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war auch eins, wo du die Deutschen gespielt hast und wo es eben drum ging, ich meine, es wäre vielleicht sogar das mit Richthof gewesen, weiß nicht mehr genau, also wo es irgendwie drum ging, sozusagen einen deutschen Feldzug nachzuspielen, habe ich gesagt, boah, Leute, da wäre ich vorsichtig. Ihr findet das, ihr habt halt gewonnen, für euch ist es total okay und das ist für euch historisch abgeschlossen. Wir leben noch sehr mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das kann man nicht so ungebrochen machen irgendwie. Also
spannend.
Das weiß ich noch, dass wir das Feedback gegeben
haben. Spannend. Und weißt du noch, ob das dann zu einer tatsächlichen Konsequenz geführt hat,
dieses Feedback? Die haben es geändert. Also die haben Sachen angepasst in dem was dann, also wie sie es kontextualisiert haben im Prinzip, also jetzt nicht vom Szenario selber, also nicht im Game Balancing, aber in dem Setting haben sie dann was anders gemacht.
hochinteressant. Okay, von hier aus, wenn du magst, können wir eigentlich chronologisch quasi weitergehen, weil da schon wieder die nächste spannende Station auf uns wartet. Und zwar, wenn ich richtig geguckt habe, 2003 hast du Vivendi verlassen und dann eine Station angeschlossen, die auch viele Menschen da draußen kennen sollten und könnten, ich auf jeden Fall, und zwar Joe Wood, wie auch immer man es ausspricht. Ich lese das Wort häufiger, als dass ich es höre. 2004 ging es da los als Director of Brand Management. Auch wieder so ein Begriff, den ich mir nicht erklären kann. Was ist das?
Habe ich das gleich gemacht wie vorher? Wusste auch keiner, was
das ist. Na klar, sehr gut. Toll. Wie kamst du zu diesem Wechsel? War das eine Initialbewerbung oder wurde eines Tages dein Schreibtisch einfach bei Vivendi rausgestellt?
Wir haben bei Vivendi tatsächlich wurde irgendwann die Zentralisierung gemacht, also alle Lokalisierungsabteilungen wurden zentralisiert nach Irland, alle Tech-Support-Sachen wurden nach Frankreich zentralisiert. Das Internet kam zum Marketing, das war zu dem Zeitpunkt dann ausreichend erfunden, dass man es sozusagen benutzen konnte. Oder wurde auch das wurde zentralisiert, also Webseiten und sowas, das hatten wir zum Teil noch selber betreut, wurde dann auch zentralisiert und damit war praktisch keine Abteilung mehr übrig, die ich hätte leiten können. Also ich habe dann gesagt, wenn ich alle meine Leute rausschmeißen muss, dann gehe ich einfach gleich mit.
Ja.
Weil das mache ich jetzt nicht. Also ich bleibe nicht als Einziger übrig, weil die wollten mich dann auf irgendeinen Posten da wegloben. Das habe ich dann nicht gemacht. Deswegen bin ich da gegangen, habe dann lustigerweise einen Beratervertrag dafür gekriegt, wie man die Zentralisierung des Tech-Supports macht, weil zu dem Zeitpunkt hat gerade Blizzard angefangen, World of Warcraft zu machen und einen europäischen Support aufzubauen. Und die hatten aber als Chef dafür, hatten die Franzosen jemanden genommen, Itzak, der keine Ahnung von Tech-Support hatte und auch keine Ahnung so richtig von World of Warcraft. Und der sollte dieses Team gründen und dann habe ich da kurz als Berater gearbeitet. Und dann war ich arbeitslos und habe Producing-Sachen gemacht, ein bisschen, und dann habe ich mich mit zwei anderen Ex-Vivendi-Leuten zusammengetan als Primetide, daher kommt auch mein Discord-Name.
Ah.
Primetide hat dann auch also ein paar Ex-Sierra-Leute beraten und unter anderem dann eben bei Joe Wood für Spellforce einen Beraterauftrag gekriegt. Weil die Joe-Leute irgendwie nicht so richtig wussten, die haben irgendwie so ein Spiel, das fanden sie irgendwie gut, aber sie wussten nicht so richtig, was sie mit anfangen sollten. Und dann haben wir praktisch Marketing, also die zwei Leute, Claudia und der Leo, waren Marketing und Presse und ich war Produktmanagement im Prinzip für Positionierung, Analyse von dem Produkt selber, also irgendwie diese Übersetzung von was kann man damit tun, weil das war halt ein Spellforce damals sozusagen ein neues Genre, nämlich Echtzeit und Rollenspiel, also ein RPS, ein Role-Playing Strategy Game. Da haben wir dann sozusagen das Ding gemacht und danach haben Joe Wood mich gefragt, ob ich nicht das Gleiche für ihre anderen Spiele machen möchte, festangestellt.
Spannend. So ich hab versucht herauszufinden, welche Titel das hätten sein können, also wie sich das quasi vom Zeitlichen her ausgehen würde. Ich tippe jetzt einmal mal auf zwei Titel und sie heißen wie folgt: Transportgigant und die Söldner.
Ja, da waren wir dran, das stimmt.
Ach.
Was haben wir auch gemacht? Gothic gemacht.
Ah, na klar.
Also Gothic 2. Und dann halt, oh Gott, da gab es dann auch wieder viel, viel Zeug. Irgendwie Joe hat ja auch sehr buntes Zeug gemacht. Aber ja, an beiden haben wir dann auch rumgemacht. Im Prinzip war das Brandmanagement, was ich aufgebaut habe, war in Wahrheit Produktmanagement. Nur hieß das Marketing bei Joe Produktmanagement, deswegen durften wir es nicht so nennen.
Ja.
Und im Prinzip war es genau diese, also was die damals noch gar nicht gemacht hatten, war zum Beispiel sowas wie eine Zielgruppenanalyse. Also Spiel angucken und sagen, auf wen passt denn das eigentlich? Oder sowas wie, okay, wie positioniert sich dieses Spiel verglichen zu fünf anderen Spielen, die so ähnlich sind? Also solche Sachen, Marktanalysen und dann auch halt die Verbindung zum Producing, also im Prinzip die Zeitplanung und den ganzen Kram, weil das Marketing war eher nach außen orientiert, aber die hatten praktisch keine Ahnung, was sie da für Titel kriegen. So.
Ja.
Und auch beim Business Development war immer die Frage, warum wollen wir diesen Titel überhaupt machen und hat der überhaupt Chancen, sich zu verkaufen und so Sachen. Und also wir waren sozusagen die Faktenabteilung für Marketing und Sales, um dann halt zu schauen, was kriegen sie da, was machen sie da, wie können sie es positionieren, wo macht man Werbung und solche Sachen.
Spannend. Joe Wood ist verbunden mit einem, ich muss es eigentlich nennen, Franchise, das wirklich mein Herz bis heute zum Brennen bringt und leider immer wieder in den großen Chroniken dieser Weltgeschichte vergessen wird. Und da muss ich mal ganz kurz fragen, das war vor deiner Zeit dort, aber ob da irgendwas für dich, weiß ich nicht, ein Plakat mal an der Wand oder da hast du Merch in die Hand gedrückt oder so, keine Ahnung, die Völker 1 und 2. Hast du da irgendwie mal eine Berührung zu gehabt, dass du irgendwie mal so eine Pimon-Maske rumlag, keine Ahnung, irgendwas?
Nein, also jein, ja. Weil die Leute, die an die Völker gearbeitet haben oder einige der Leute, die an die Völker gearbeitet haben, haben ja dann bei Joe Wood gearbeitet.
Also ja, genau.
Mit den Leuten zusammengearbeitet.
Aufregend. Ja, das nur am Rande. Wie gesagt, ich mag diese Reihe total gerne und konnte die Gelegenheit mir nicht entgehen lassen, zu fragen, ob du nicht irgendwo da, weiß ich nicht, noch tiefer mal die Finger drin hattest oder so. Naja.
Nee, da war ich tatsächlich. Also ich meine, das war ja im Prinzip, also das erste war ja von Neo Software, die dann zu Rockstar Vienna geworden sind.
Ja.
Und von, also Hannes Seifert, Niki Laber und so, die Leute. Und von den Leuten, die nicht zu Rockstar gegangen sind, haben wir dann, also hat Joe Wood ein paar gehabt, zum Beispiel Michael Peck, mit dem ich dann später Cliffhanger gegründet habe. Der war sozusagen mein Wiener Kollege. Da gab es so ein, zwei.
Da sind wir jetzt direkt da beim nächsten Kapitel und das stellt mich schon wieder vor ein großes Fragezeichen und zwar folgendes. 2005, das ist das Ende quasi der Arbeit, der Zusammenarbeit mit Joe Wood, so nenne ich es jetzt mal, kam es zur Gründung von Cliffhanger Productions, also das hast du mitgegründet und das existierte offenbar aktiv bis 2019. Also das sind 14 Jahre und ich habe versucht, das Portfolio so ein bisschen für mich zu erarbeiten, aber ich wollte auch nicht zu viel mehr angucken, damit ich dich überhaupt noch fragen kann. Ich sah, das war ein Studio, das sich konzentriert hat, mitunter auf die Entwicklung von Titeln, die Online-Komponente, sag ich mal, weit in den Vordergrund stellen. Erstens, ist das korrekt? Und zweitens, was genau ist da eigentlich passieren?
Naja, also am Anfang post-Joe Wood, das ist ja so ein bisschen in Flammen untergegangen, habe ich mich mit dem Michael Peck und dem Ian Cunliffe zusammengetan, die damals in Wien das Joe Wood Studio geleitet haben. Und wir haben gesagt, naja, eigentlich, wir können ja ganz gut so mit Spiele-Producing und ein bisschen was in der Richtung und wir versuchen jetzt mal, da unsere Kompetenzen irgendwie als Freie Producer so zu machen. Das heißt, die ersten Jahre haben wir eigentlich Producing für andere Leute gemacht. Wir haben zum Teil sozusagen Publisher beraten, wir haben Entwickler beraten, wir haben dann manche Projekte begleitet, haben auch zum Teil versucht, Gelder zu besorgen. Und dann erst 2016, 2017 rum oder so, haben wir ein eigenes Entwicklungsstudio im Prinzip gegründet und haben auch lange Zeit noch das parallel gemacht. Also sich Gothic 3 zum Beispiel haben wir Producing-Beratung gemacht, Spellforce 2, das heißt, wir haben das lange Zeit weitergemacht und da nebenher sozusagen ein kleines Studio aufgebaut.
Oh.
Und da war halt für uns damals relativ klar, eigentlich wollten wir Cliffhanger, also da auch der Name wollten wir so mit episodischen Narrativspielen an den Mann gehen, also was Telltale zum Beispiel dann gemacht hat.
Oh.
Weil wir dachten, das ist irgendwie ganz cool. Das hat sich aber schnell rausgestellt. Erstens ist nicht ganz cool, weil es macht nicht so viel Geld und Adventures sind sowieso nicht mehr en vogue. Zweitens gibt es dafür halt auch keine Finanzierung irgendwoher. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mal andersrum gedacht, was ist denn jetzt der Trend so? Und dann war halt klar, okay, das sind eigentlich Online-Spiele, also Spiele mit Online-Komponenten und haben dann eben da versucht, irgendwie Fuß zu fassen. Also ein MMO, das nie rauskam, 7 Million mit Koch damals gemacht oder begleitend gemacht und aus dem heraus haben wir dann Leute aus dem Team, die dann schon MMO-Erfahrung hatten und technische Erfahrung hatten, genommen und haben dann versucht, Online-Spiele zu machen. Als erstes Jagged Alliance Online und dann eben unser eigenes Ding mit Shadowrun, wo wir dann auch ein Crowdfunding gemacht haben und solche Dinge. Aber es war halt eher die Tatsache, dass wir halt im Prinzip gesagt haben, okay, wenn wir irgendwie was werden wollen, so aus dem Nichts heraus, dann müssen wir irgendwas haben, was halt neu ist. Und das, oder neu, warte, online war jetzt eben halt nicht mehr neu, World of Warcraft gab es ja schon lang. Aber in dem Bereich muss man mehr machen und sich positionieren, auch wenn man irgendwie externe Kohle haben will. Also wir haben ja versucht, einen Investoren anzuziehen und dafür war halt dieser ganze Online-Kram absolut notwendig.
Ja, diese Zeit bei und mit Cliffhanger, ist das eine fordernde Zeit gewesen? Ich frage deshalb, weil das, was ich so weiß über die Sachen, die rausgekommen sind und auch die Projekte, die ihr da gestemmt habt und auch das, was du jetzt erzählst, das klingt nach einer ganz schönen Kopfschmerzenzeit. Also natürlich auch toll bestimmt, aber das war doch auch eine anstrengende Zeit, oder? So ein Studio zu positionieren, diese Projekte da ans Land zu ziehen.
Ja, das war super anstrengend. Also ich meine, in mehreren Hinsichten, weil das war halt in Wien das Studio. Und ich war in Frankfurt, das heißt, ich bin regelmäßig gependelt. Oh, das ist allein schon mal irre anstrengend gewesen. Ich hatte das Gleiche dann, also zu dem Zeitpunkt, auch schon ein Kind. So. Und ja. Das war echt ein bisschen arg. Ich glaube, ist schwierig, also ich würde jetzt mal sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, weil ich halt so viel Producing gemacht hatte zu dem Zeitpunkt schon, dachte ich halt, ich bin voll der Hecht, ich kenne mich gut aus. Spieleentwicklung anderen Leuten erklären kann ich. Na, jetzt mache ich es einfach selber.
Ja.
Na, so. Also man könnte es positiv formulieren und gesagt, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich bin nur sozusagen von der anderen Seite gekommen, weil ich nicht von Anfang an Spieleentwickler war, sondern ich kam halt vom Publisher und bin immer näher an die Entwicklung gerückt, sozusagen mit allem, was ich gemacht habe. Aber wie sich rausstellt, Spieleentwicklung gar nicht so einfach, wie man von außen denkt. Und das war natürlich, also das war ein Studio aufbauen, mehr oder minder aus dem Nichts, wobei der Michi Peck, mein Kollege und Mitgründer, das viel davon gemacht hatte, denn der hatte schon ein Spielestudio aufgebaut. Das war anstrengend. Wir sind dann halt auch mit diesem klassischen immer mit dem Rücken zur Wand. Also jedes Projekt muss im Prinzip oft das gleiche Nachfolge haben, damit das irgendwie geht, weil zu viel. Wir haben ja praktisch das ohne Geld gegründet. So, es war aber nicht mehr die Zeit wie früher, wo so die alten deutschen Studios herkamen, wo du halt wirklich auch noch relativ gut Geld machen konntest mit Computerspielen, sondern es war damals schon der Markt natürlich deutlich umkämpfter und du musstest halt ständig rumlaufen und dein Spiel irgendwo anpreisen und irgendwelchen Publisher finden dafür. Und das war alles echt eine schwierige Zeit. Und wir sind dann halt sehr stark gewachsen. Also wir sind von 15 Leuten, die wir bei Jagged Alliance waren, auf 50 Leute, die wir bei Shadowrun waren.
Wow, krass.
Weil wir, ja, das war keine gute Idee. Also in einem halben Jahr 45 Leute oder 35 Leute irgendwie dazu zu holen, ist halt für jedes Team schwierig. Für uns war es auch schwierig. Also ich bin oft in eine Firma gekommen und habe Leute getroffen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte, die aber offenbar für mich gearbeitet haben.
Sehr gut.
Die auch mich nicht sehen. Also ich so, was willst du hier? Und ich so, mir gehört die Firma, was machst du hier? Also das war schon hart. Und es war halt wirklich, also wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Also wir haben noch nie Investoren vorher gehabt, irgendwie, keine Ahnung. Also auch völlig falsch verstanden, wie man mit denen umgehen muss. Haben dann immer versucht, irgendwie die bei Laune zu halten und uns nach denen zu richten so ein bisschen. Die haben aber natürlich irgendwelche mittelkompetenten Vorstellungen davon gehabt, was man machen muss. Mhm. Das heißt, wir haben uns auch technisch übernommen, wir haben uns projektmäßig übernommen, wir haben ja zwei parallele Projekte gemacht. Wir sind auf Mobile rübergegangen, weil Mobile halt der heiße Scheiß war. Mhm. Und das war, also ja, es war anstrengend und endete ja dann auch mit einer Insolvenz. Insofern ist auch nicht so ein großartiger Ausklang aus der ganzen Sache raus.
Ja, ich frage aus Neugier, wenn du darüber sprechen magst, weil schön, lässt es ja schon anklingen, war das sicher nicht. Wenn man dann so ein Studio dann lange Zeit auch dann selbst mitgegründet hat und begleitet hat und da ja auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie jetzt der Laden so läuft und wie auch nicht, und dann das in einer Insolvenz endet, ist das so ein Moment, wo man dann sich mal beim Mondschein an den Schreibtisch im Turm setzt, aus dem Fenster guckt und sagt, wie geht's hier eigentlich weiter? Oder bist du als Persönlichkeit so, dass du sagst, so alles klar, direkt zum nächsten Projekt?
Nee, das war, also erstens gibt es natürlich massive Selbstzweifel, bin ich eigentlich völlig unfähig, irgendwie das zu machen. Also klar, kann man immer erklären, wie das zueinander gelaufen ist. Wir haben ja auch, sagen, wir haben keine erfolglosen Spiele gemacht, die haben nur nicht den notwendigen Erfolg gehabt. Da natürlich, also massiv dran zweifeln, ob man dafür geeignet ist, zum einen. Ich hatte auch ganz, ganz lange Zeit, bis ich kapiert habe, dass es zum Glück Arbeitslosengeld und Arbeitnehmerrechte in Österreich noch mal mehr als in Deutschland gibt. Ich habe wahnsinnig viel Verantwortung gehabt, dass du halt für 50, 60 Leute zuständig bist und deren Lebensunterhalt ja irgendwie den besorgen musst. Ja, und dann ist es irgendwann vorbei und du fühlst dich, also mich super scheiße gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die im Stich gelassen. Ja, wir haben es nicht gepackt, wir haben es nicht hingekriegt. Und natürlich, also andersrum gesehen, die waren dann halt arbeitslos vorübergehend. Das war natürlich für die durchaus doof, aber die sind in der Branche unterwegs, wo sie relativ schnell was gekriegt haben und auch viele von denen sind inzwischen in wirklich guten Positionen gelandet. Ich hatte einen Berg Insolvenzschulden als Geschäftsführer an der Hand und hatte tatsächlich Furcht, meine Wohnung oder hätte meine Wohnung verpfänden müssen, wenn es schiefgegangen oder noch schiefer gegangen wäre. Also ich stand kurz vor der Privatinsolvenz und das fand meine Frau und meine Familie nicht so lustig. Das war eine super Scheißzeit. Und dass ich das dann weitergemacht habe oder dass wir es wieder gemacht haben, hatte fast, da gab es so eine Übergangsphase, weil nach der Insolvenz, wir haben technisch zwei Firmen gegründet, die eine ist insolvent gegangen, die andere gab es noch. Und die es noch gab, hatte Shadowrun Chronicles und hatte auch die Möglichkeit, ein Add-on zu machen, um damit Geld zu verdienen, beziehungsweise eigentlich, um damit unsere Schulden bei der Bank zurückzuzahlen. Wir hatten also gar keine Wahl, außer diese Gelegenheit jetzt zu ergreifen, zu sagen, okay, wir müssen weitermachen mit viel, viel weniger Leuten in der zweiten Firma, die noch sauber war, also die keine Schulden hatte, damit wir halt die Privatschulden aus der ersten Firma zurückzahlen konnten. Das heißt, für mich gab es nicht die Entscheidung, juhu, spiele jetzt erst recht, sondern es gab halt nur die Entscheidung, okay, das Einzige, was ich jetzt habe, mit dem ich Geld verdienen kann, ist dieses Spiel. Wir müssen davon mehr machen, damit wir was verdienen. Und das war auch super. Also hätten wir von vornherein so gearbeitet, wie wir damals gearbeitet hätten, hätten wir jeden Monat, also wir haben in der Zeit, in der es dann Cliffhanger sozusagen sich zum Ende geschleppt hat, haben wir mehr Geld verdient, auf die Anzahl Mitarbeiter gesehen, deutlich mehr Profit gemacht, als in den gesamten Jahren davor. Halt, weil wir ein kleineres Team hatten und sozusagen mit dem kleineren Erfolg, den wir hatten, dann durchaus gut leben konnten.
War das Underground Games?
Nee, Underground Games ist ein klares Anzeichen dafür, dass mir offenbar zu schnell langweilig wird. Underground Games war der Wunsch, das war weiterhin Cliffhanger. Also nach außen, das war eine Cliffhanger Productions, das andere war Cliffhanger.
Ah, okay, Games. Ja.
Underground Games ist ein Brettspiel, also es ist kein Brettspiel, aber es würde heißen, ja, dass es eine Firma gäbe. Das ist mein Name dafür, dass ich Brettspiele als Hobby gemacht habe und dafür einen Kickstarter machen wollte und deswegen eine Firma gegründet habe.
Ja, entschuldige, ich habe da die Übersicht ein wenig verloren, weil ich kann es ja mal vorlesen. Also quasi laufende Posten, wenn man so möchte, also aktive Engagements sind eben seit 2017, Underground Games, was du eben gerade erklärt hast, dann schleicht sie noch rein, seit 2020 der Managing Director bei Gravity, auch nochmal ein eigenes Team. Und dann kommt dann nochmal oben drauf was ganz anderes. Seit 2021 Head of Digital Games bei Ulysses Spiele und seit April 2023 Managing Director von Metamorphic Digital. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Tochterunternehmen von Ulysses. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob du nächste Woche beim DCP ist, wenn du mir deine Visitenkarte in die Hand geben würdest, wie großformatig ist die? Also was steht da alles drauf?
Ich habe vier verschiedene Visitenkarten für verschiedene Farben. Du dürftest dir eine aussuchen.
Sammelband, ich dreh durch. Ja, was steht da? Also, was ist denn jetzt, also wenn du jetzt nur einen Satz frei hast, um dich vorzustellen, was sagst du dann eigentlich?
Ja. Ich mache Computerspiele.
Na, das ist ja
in verschiedenen Firmen.
Also, mein Eindruck so nach außen, ich glaube, das Ding bei Ulysses ist wahrscheinlich das auf Platz 1 der Nennung, oder? Oder ist das Quatsch?
Das kommt drauf an, mit wem ich rede, ehrlich gesagt. Also bei Ulysses inzwischen, also Ulysses, da bin ich nicht mehr, ich bin da gar nicht mehr offiziell angestellt, ich müsste es eigentlich aus meinem LinkedIn rausnehmen, weil alles, was ich für Ulysses gemacht habe, ist jetzt in Metamorphic übergegangen. Das ist sozusagen die Digitalfirma für Ulysses, weil Metamorphic auch noch andere Sachen macht. Das ist im Prinzip hat Ulysses eine kleine Firma gekauft aus Amerika und wir haben unsere Digitalaktivitäten da zusammengetan und die machen hauptsächlich Virtual Tabletop Sachen.
Also, ja, genau, ja.
Und Ulysses macht auch Virtual Tabletop Sachen und ich leite jetzt eben diese ganze Klitsche da und unter dem gleichen Label, weil dann aber alles digital in einen Topf geworfen wird, unter dem gleichen Label funktioniert auch die Computerspielentwicklung von Ulysses.
Spannend. Und das ist übrigens was, worüber ich gestoßen bin in der Vorbereitung, von dem ich gar keine Ahnung hatte, dass es das gibt. Und ich spreche schon als jemand, der regelmäßig an Pen-and-Paper-Gruppen teilnimmt. Und zwar dieses Phänomen, wie ich es jetzt einfach beschreiben würde, der virtuellen Tabletop-Spiele. Wenn ich es richtig verstanden habe, das sind im Grunde, es gibt da ganz unterschiedliche Anbieter und Systeme, aber manchmal ist es eine App, manchmal kannst du es im Browser direkt nutzen, manchmal geht das auch offenbar offline. So technische Umgebungen, die ermöglichen sollen, Pen-and-Paper-Gruppen zusammenzubringen, auch wenn die nicht im selben Raum sitzen. Also kein Pen-and-Paper als Videospiel, sondern Pen-and-Paper-Unterstützung in Form von so einem technischen System.
Genau, also ich würde sagen sozusagen, es ist ein echtes Rollenspiel, also echtes Pen-and-Paper, nur halt ohne Pen und ohne Paper. Das simuliert. Es gibt unterschiedlich intensive, je nach Plattform dafür, aber auf der niedrigsten Ebene ist es sozusagen ein glorifiziertes Chatprogramm, wo alle auf den gleichen Bildschirm gucken und bestimmte Dinge sind wie Karten oder das, was du normalerweise vielleicht auf den Tisch legen würdest im Pen and Paper oder den Leuten zeigen. Hier ist das Bild von dem Monster oder so. Die Charakterbögen sind alle online hinterlegt. Das bekannteste Ding für so Charakterbögen ist D&D Beyond, weil das halt groß ist. Aber die Charakterbögen sind hinterlegt. Das heißt, du kannst dann auch in dieser App würfeln. Im Prinzip ersetzt dir das die Werkzeuge, mit denen du normalerweise Rollen spielst, aber das eigentliche Rollenspiel bleibt erhalten. Im Gegensatz zum Hüterrollenspiel, wo der Spielleiter und das Soziale sozusagen rausdefiniert sind, ist das nach wie vor die gleiche Erfahrung. Und es ist halt in Zeiten von Corona einfach wahnsinnig groß geworden, als niemand vor die Tür gehen konnte, man auch keine Rollenspielrunden haben durfte. Und dann gab es diese Virtual Tabletops, die da halt sehr stark angewachsen sind. Und für mich ist das super, weil ich mit meiner Gruppe, mit der ich vor 40 Jahren angefangen habe zu spielen, die sitzen inzwischen in Stuttgart, Dubai und keine Ahnung wo, die würde ich sozusagen nie mehr zum Rollenspiel kriegen, aber über das Virtual Tabletop klappt es halt einfach noch ab und zu mal, weil man nicht vor Ort sein muss.
Und ist das etwas, was jetzt auch nach Ende dieser Pandemie-Hochzeit noch gut funktioniert? Weil wie gesagt, ich habe gar kein Gefühl dafür.
Ja, das Wachstum ist sicherlich zurückgegangen. Also dieses explosionsartige Wachstum, was die hatten, die haben sich wirklich jede Woche irgendwie verdoppelt oder so.
Spannend.
Gibt es natürlich nicht mehr. Aber es sind viele dabei geblieben. Und viele machen das jetzt auch hybrid. Also benutzen zum Beispiel das als Charakterbogen-Tracking-Tool und Kampagnenorganisator. Aber spielen dann trotzdem halt live am Tisch. Aber eben haben das Tablet dabei dann und haben da einen Charakterbogen drin oder so. Also das passiert noch und das wächst auch weiter. Also jetzt wächst es deutlich langsamer als früher, aber das ist schon ein erklecklicher Anteil und im Gegensatz zu Rollenspiel, das ja sag ich mal, entweder schrumpft oder zumindest jetzt gerade wieder schon so ein bisschen von der Welle her wieder abebbt, ist das Virtual Tabletop-Zeug innerhalb der Rollenspielgemeinschaft dann durchaus, wie man sieht, dass du es immer noch nicht kanntest, sozusagen ist noch nicht vorgedrungen. Das heißt, da gibt es noch Potenzial für neue Kundengruppen.
Total spannend. Jetzt zum Ende des Gesprächs kann ich auch erstmal, bevor ich noch eine letzte Frage stelle, schon mal voller Stolz feststellen, wir haben es geschafft, wirklich einen roten Faden hier reinzulegen in deine vielen Stationen. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich auf uns beide stolz. Ich gucke jetzt mit sehr viel mehr Klarheit auf dein Leben. Das ist wirklich beeindruckend. Ich finde es wirklich toll. Und damit komme ich im Grunde zu meiner letzten Frage, die so ein bisschen wieder den Bogen zurück zum Gespräch schlägt. Und zwar hattest du da vorhin von einem ganz spannenden Projekt gesprochen am Rande, dass du zusammen mit einer wissenschaftlichen Einrichtung gerade versuchst zu starten, auch mit unterstützt von Fördergeldern. Das möchte ich zum Anlass nehmen zu fragen, was liegt denn jetzt eigentlich in deinem vielbeschäftigten Leben so aktuell auf dem Schreibtisch ganz oben? Was sind denn so die Sachen, an denen du dran sitzt? Weil eine Sache, auf die wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, aber so ist das einfach, Spellforce 2, auch das ist ja, ne, liegt ja auch irgendwo da draußen in der Luft. Also was ist es, was gerade so bei dir auf dem Tisch liegt? Von was habe ich dich abgehalten, jetzt zu arbeiten?
Genau, also was wir gerade aktuell machen, also das ist tatsächlich brandneu, das kommt nächste Woche oder übernächste Woche raus, nächste Woche vermutlich, ist unser Add-on von Owned by Gravity, das ist sozusagen die Rumpffirma von den Cliffhanger-Leuten. Da ist Spellforce Conquest of Io, da haben wir ein rundenbasiertes rundenbasiertes Spiel in der Spellforce-Welt gemacht. Das war so ein bisschen Full Circle irgendwie für mich. Und da machen wir gerade den dritten DLC zu und der kommt nächste Woche raus. Also das ist das super aktuell. Damit habe ich mich gerade noch, weil wir gerade noch Konsolentests machen, damit beschäftigt, bevor ich hier in den Call gekommen bin.
Spannend.
Dann bei Ulysses haben wir das Hexen-Videospiel, das mit nur ein Jahr Verspätung irgendwie zugange ist. Da schaffen wir irgendwie fröhlich dran. Das ist aber jetzt langsam auch so weit, dass man es tatsächlich halbwegs spielen kann. Und genau, das Dritte ist, glaube ich, jenseits der VTT-Sachen ist dann das Lira-Projekt, also dieses Rollenspiel ja. für Dyskalkulie. Das ist auch so ein aktuelles Thema. Genau, und das Vierte ist der Store. Wir haben für Foundry, das ist eine von diesen VTT-Plattformen, als Metamorphic den offiziellen Store gemacht. Der ist auch relativ jung, der ist im Februar aufgegangen. Und da sind wir jetzt dabei, gerade zu lernen, wie funktionieren eigentlich so Online-Stores richtig und so. Und das ist auch so ein relativ großes Projekt, weil das halt die Hoffnung ist, dass wir da einfach ein regelmäßiges Einkommen haben und dann auch mal eigene Sachen da irgendwie reinbauen können, wo wir vielleicht selber was publishen wollen von den Leuten, die in Metamorphic mitarbeiten, Rollenspielabenteuer oder so, dass man eine Plattform hat, auf der man das tun kann.
Spannend. Ich bin froh, gefragt zu haben. Da sehe ich nämlich direkt mehr als einen guten Grund, in naher Zukunft mal wieder dich hierher einzuladen, wenn du denn Lust hast. Aber für diese Runde sind wir jetzt durch. Ich muss dir wirklich nochmal danken für die ganzen Einblicke, für diese Zeitreise an so unterschiedliche Orte. Es war hochinteressant, wirklich. Es war wirklich spannend. Ich muss sagen, ohne den Schriftsteller Jan Wagner beleidigen zu wollen, ich bin froh, dass du dieser Jan Wagner bist.
Ja. Ich glaube, der hat auch spannende Sachen zu erzählen.
Ja, sicherlich. Aber
anders spannend.
Ja, klar. Ja, also ich danke dir wirklich von Herzen. Ich habe es sehr genossen. Gerne. Toll.
Ja, freut mich, dass du, also sorry, wenn man mich ins Erzählen kriegt, das ist so diese alte Leute-Geschichte, dann fängt man gerne an, ein bisschen viel zu erzählen. Aber ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig.
Es war fantastisch. Und damit, ich winke dir zu und sag dir Tschüss.
Ciao.
So, auch hier nochmal ein großes Dankeschön an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben und an alle, die diese Folge gehört haben. Empfehlt sie gerne euren Freunden und Freundesfreunden und sonstigen Verwandten, denen ihr gerne etwas Gutes tun wollt. Wir und der Podcast danken es euch. So, und damit wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Hier bei OrkiCool trifft, ansonsten auch Dienstag und Freitags, wenn ihr dieses Programm hier finanziell bei Steady unterstützt, egal was ihr macht es richtig, wir hören uns. Tschüss!